Hallo und herzlich willkommen. Mich freut es, so viele Leute zu sehen, auch wenn die meisten doch eher SE-Linux wahrscheinlich hassen werden. Naja, so ist ja nicht selten, dass es dann auch mal SE-Linux-Bashing oder so gibt in so einem Vortrag. Zu mir selbst. Mein Name ist Robert Scheck. Ich bin Contributor beim Fedora Project. Ja, praktisch seit Anfang an. Hauptsächlich technischer Natur, bin Package Maintainer für diverse Pakete in Fedora und auch Ambassador, das heißt, ich vertrete auch Fedora auf Konferenzen, Events wie hier. Ja, Fedora ist für mich allerdings Freizeit, Spaß, das heißt, Geld verdienen tue ich mit einem ganz normalen Sysadmin-Job und ja, grundsätzlich, wenn es irgendwo was zu contributen gibt im Open-Source-Bereich, mache ich das. Und heißt aber auch, ich unterstütze irgendeine andere Fedora Special Interest Group, also eines der Teams von Fedora, hier und da, wenn es mal einfach Bedarf gibt. Die ganze Präsentation, gehe ich davon aus, wird wahrscheinlich wieder verlinkt sein, wie im Vorjahr auch. Ansonsten, falls doch nicht, ist er dann auf der Wiki-Seite auch verlinkt. Fangen wir ganz vorne an. Was ist SE Linux? Es steht für Security Enhanced, also sicherheitserweitertes Linux. Ein bisschen unter die Haube geschaut ist es letztendlich die Implementation des Flask-Konzepts. Das bedeutet die Zugriffskontrolle auf Ressourcen im Sinne von Mandatory Access Control. Was das ist, kommt nachher ein bisschen später. Maßgebliche Entwicklung, NSA und Red Hat. Ob das gut ist oder nicht, das... Ja, weiß nicht. Böse Zungen sagen, die NSA hätte sich Snowden vermeiden können, hätten sie SE Linux selbst eingesetzt auf allen Systemen. Man weiß es nicht. Letztendlich ist SE Linux allerdings Open Source, das heißt, man kann unter die Haube schauen, steht unter der GPL. Bevor wir allerdings SE Linux genauer anschauen, schauen wir uns mal an, wie das rechte Konzept in Linux so grundsätzlich funktioniert. Die Linux-Zugriffskontrolle geschieht auf Systemebene und ist definiert an der Stelle, dass Prozesse Zugriff zum Beispiel auf Ressourcen haben, Dateien, Verzeichnisse. Im Endeffekt, wenn man einen Webserver als Beispiel nimmt, kann der Webseiten lesen, aber nicht die etc/shadow, weil die üblicherweise abweichende Rechte hat. Die Entscheidungen werden getroffen durch die Zugriffskontrolle, durch die Attribute, die gibt es für Ressourcen, als auch für Prozesse. Letztendlich das, was man kennt, User Group Other, die ganz normalen Rechte, die man gerne auch mal mit chmod setzt. Die Richtlinie ist einfach im Kernel hardcoded, sie ist so, wie sie ist. Heißt aber, wenn man sich das im Umkehrschluss anschaut, kann ein Firefox den privaten SSH-Schlüssel lesen. Also ja, das ist nicht mal echter SSH-Schlüssel. Oder vielleicht war es mal. Aber inzwischen ist die Bitlänge deutlich höher. Ja, mein Firefox läuft mit meinem Benutzer. Der SSH-Schlüssel gehört meinem User. Ja, kann er lesen. Problem ist natürlich an dieser Stelle, hatte Firefox eine Sicherheitslücke? Ja, potenziell desaströs. Grundlegendes Problem dahinter ist natürlich, dass die Sicherheitsattribute dann nicht spezifisch genug sind. Das heißt, der Kernel unterscheidet an dieser Stelle nicht zwischen der Anwendung und dem Benutzer. Eben nur auf der rechten Basis, die da ist. Gleichzeitig kann das natürlich auch bedeuten, dass ein Prozess die Rechte einer Datei ändern kann. Also, wie hier im Beispiel, Evolution kann meine Mailbox für alle lesbar machen, auch wenn sie eigentlich nur für mich lesbar ist. Das Problem dahinter ist letztendlich DAC, sprich Discretionary Access Control, und ja, ob das jetzt ein Design-Flaw ist oder nicht, es hat uns viele Jahre gehalten und wir werden es auch noch lange weiter benutzen. Man kann es natürlich aufbohren. Schaut man sich das bei einem Dienst an, hat man das Thema beispielsweise beim Apache. der unter Umständen dann eben Hutrechte ermöglicht, durch dieses normale, gängige Rechtekonzept, das wir kennen. Und unter Umständen wird eben das gesamte Linux-System dann kompromittiert, wenn es im Patching einen entsprechenden Bug gibt. Die entscheidende Lösung an der Stelle ist natürlich SE Linux. Es ist vielleicht nicht die einzige Lösung dafür, aber es ist zumindest die, auf die ich jetzt hier eingehen möchte. SE Linux fügt dem traditionellen Rechtekonzept weitere Attribute hinzu, und zwar auch wieder den Ressourcen und den Prozessen. Im Unterschied dazu ist die Richtlinie allerdings nicht im Kernel hardcoded, sondern anpassbar. Das heißt, man hat mehr Flexibilität und es wird damit eben zum Beispiel auch kein, oder es gibt daher nicht unbedingt einen zwingenden allmächtigen Root-Benutzer. SE Linux ist für Anwendungen transparent, weitestgehend. Es gibt natürlich Fälle, wo das auffällt. Tauchen nachher noch ein paar Beispiele auf. Genau, letztendlich das Rechtekonzept bei SE Linux setzt auf Mandatory Access Control. Das heißt, es wird zwingend durchgesetzt, es ist fein granuliert und vergibt von Haus aus nur minimale Berechtigung. Für die Zugriffskontrolle setzt SE Linux auf drei verschiedene Mechanismen. Das sogenannte Type Enforcement, das ist der primäre Mechanismus. Das ist auch der, auf den wir noch weiter eingehen werden, weil das ist, was, wenn jemand SE Linux benutzt, so in den allermeisten Fällen einsetzt. Die rollenbasierte Zugriffskontrolle werden wir nur streifen. Und das Gleiche gilt auch für die Multilevel-Sicherheit. So tief kommen wir mit einer Dreiviertelstunde nicht ins Detail. Wie vorhin schon erwähnt, konfigurierbar. Es gibt eine Richtliniensprache und es gibt auch verschiedene standardmäßige Richtlinien. Diejenigen, die Linux schon ein bisschen länger machen, haben mit den allerersten Ansätzen, als die Richtlinie noch nicht so weit war und teilweise fehlerhaft, unvollständig war, dann doch eher die negativen Erfahrungen gemacht. Die neueren Benutzer oder die Benutzer, die jetzt aktuell ein Linux-System starten, beispielsweise ein aktuelles Fedora, bekommen von SE Linux im Normalfall relativ wenig mit. Es läuft einfach und man kann es normalerweise mitbenutzen. Gut, bei Serverdiensten gibt es vielleicht noch das ein oder andere, was man dann drehen könnte. Wichtig ist jedenfalls, jeder Zugriff wird standardmäßig verweigert. Das heißt, alles muss explizit in der Richtlinie erlaubt werden. Vorhin schon erwähnt, die Sicherheitskontexte, die hinzukommen. Letztendlich in einem Beispiel gesprochen, könnte das dann so aussehen. Und das Schlüsselfeld ist letztendlich sind die Felder, die mit _t arbeiten, also das Type Enforcement. Die anderen Felder sind für Role-Based Authentication und MLS. Aber wie gesagt, kommen wir nachher drauf zurück. SE Linux lässt sich nicht so ohne weiteres unsichtbar irgendwo implementieren. Heißt, man musste zusätzliche Parameter anfügen, beispielsweise auch, um diese ganzen Kontexte zu verwalten. In vielen Anwendungen, gerade in der Konsole, bei PSAUX oder bei LS, geschieht es über -z oder bei einigen auch mit --SE Linux. Schaut man sich das einfach mal an, entsprechend zu einem LS-Beispiel, sieht es dann für ein paar gängige Dateien entsprechend so aus. Das Type Enforcement benutzt den Typ. Das ist letztendlich das dritte Element hier. Und wird, wie alle Attribute, auf die Prozesse und Ressourcen angewendet. Letztendlich bekommt dann der Prozess beispielsweise den Typ HTTPDT und eine Datei bekommt das zusätzliche Attribut httpd-syscontent. Und dann erlaubt man den Zugriff zwischen den beiden Typen. Sprich, in der Policy sagt man, httpdt darf auf httpd-syscontent zugreifen. Zugriff ist nicht alles, man muss auch sagen, was genau, lesen, schreiben, löschen, wie auch immer. Dafür gibt es noch Objektklassen. Und ein paar Beispiele stehen entsprechend da, also für eine Datei, beispielsweise lesen, schreiben, ausführen, gibt noch entsprechend mehr. Und ein ganz konkretes Beispiel für so eine Policy-Zeile, so wie sie in der Konfiguration stehen würde, ist die letzte Zeile, wo einfach der lesende Zugriff erlaubt wird. Das ist übrigens Bestandteil der, also nicht im exakt dieser Schreibweise, aber Zugriff der Standard, sorry, Bestandteil der Standardrichtlinie. Grafisch einfach das gleiche nochmal abgebildet. Der Apache darf die Datei lesen und bei dem Beispiel ist es übrigens auch egal, wo die Datei liegt. Das heißt, wenn ich eine Datei label, die in meinem Public HTML Ordner liegt oder die in var HTML, var www HTML liegt, hat die beides mal das gleiche Label. Und dann darf der Apache darauf zugreifen. Wenn ich jetzt noch die etc shadow umlabeln würde, naja, will man nicht. Gut, die etc shadow hat hoffentlich vorher noch auf Linux-Ebene abweichende Rechte. Letztendlich ergänzt SE Linux das bestehende Rechtekonzept. Das heißt, es werden auch zuerst die standardmäßigen Linux-Rechte abgearbeitet, ausgewertet und danach greift SE Linux. Bedeutet auch eine Datei, auf die ein Prozess schon keinen Zugriff hat, im normalen Linux-Rechte-Konzept, kommt SE Linux auch erstmal gar nicht mehr ins Spiel.
Ja? Wann darf ich denn eine Datei labeln? Also welche Rechte brauche ich, um eine Datei zu labeln?
Kommt nachher noch. Wir müssen erst ein bisschen Theorie machen, sorry.
Kein Thema.
Ja, gut, ein Teil steht jetzt auf der Folie von dem, was ich schon gesagt habe. Letztendlich werden diese Prozesstypen Domains genannt. Das ist auch das Wort, das dann die SE-Linux-Richtlinie technisch dafür verwendet. Jetzt kommt, denke ich, der Teil Typenzuweisung. Es gibt als Bestandteil der Richtlinie die sogenannten File-Kontexte, welche die Standard-Kontexte für Dateien sind. Das sind üblicherweise reguläre Ausdrücke, mit denen man dann allem, was in User-Bin oder in User-Local-Bin entsprechenden Kontext zuweist. Dieser Kontext wird auf dem Dateisystem als zusätzliches Attribut mit der Datei abgespeichert. Gesetzt werden die Kontexte einmal initial oder ich kann den Kontext auch nachträglich noch mit Werkzeugen setzen, sofern ich dazu berechtigt bin. Letztendlich zum explizit Setzen gibt es chown. Das ist ungefähr so modelliert nach chown, also Change Context. Manche Tools haben auch noch eine Sonderrolle bei dem Ganzen. Der Kontext von der etc shadow wird von passwd verwaltet. Ein paar Sonderdinge gibt es immer. Achso, wichtig noch, der Kontext wird vom Elternverzeichnis zur Laufzeit vererbt. Was auch noch sein kann natürlich ist, dass wenn man im Root-Verzeichnis ist, eben nicht vererbt wird, sondern der Kontext aus der Policy kommt. Der Prozesstyp, also wenn man es nicht auf Dateiebene betrachtet, sondern eben auf Prozessebene, wird standardmäßig vom Elternprozess vererbt. Das heißt, der Init-Prozess hat ein entsprechendes Label und ein entsprechender Kind-Prozess hat dann eine sogenannte Type Transition, also einen Wechsel des Prozesstyps, der dann bestimmt wird durch den Prozesstyp des vorherigen Prozesses und zum Beispiel die ausführbare Datei, um die es geht. Das heißt, wir haben einfach zwei Typen und in der Policy wird dann diese Type Transition für den neuen Prozess definiert. Beispiel wäre jetzt hier eben der Wechsel von Login nach Bash. Oder mit SystemD betrachtet, das Starten vom Apache von einem Unconfined Service auf HTTPDT. Also für die, die vorhin vielleicht nicht beim SystemD-Vortrag waren, entsprechend dem Init-Skript der Wechsel dann von Init-RCT auf HTTPDT. Ja, Beispiel für so eine Type Transition in der Regel, als Regel, für konkret den Bind. Man schreibt in die Richtlinie an der Stelle, von welchem Prozesstyp man kommt, welcher Dienst verwendet wird, also in dem Fall, wer User bin oder User S bin named, mit named.exec.t auf dem Dateisystem gelabelt und dann bekommt dieser oder findet eine Type Transition des Prozesses auf named_t statt. Ja, die Type Transition ist für die Anwendung üblicherweise unsichtbar, wie gesagt mit ein paar kleinen Ausnahmen. Und muss explizit erlaubt werden, bedeutet dann aber auch, dass der Apache, wie in einem der Beispiele zuvor, keine Prozesse unter init starten darf, weil er selbst nur als HTTPDT läuft. Und ja, effektiv ist es für alle Anwendungen nach gleichem Schema. Um kurz auf die restlichen Felder einzugehen, die ich vorhin noch erwähnt habe, die zusätzlich als Attribute mit der Datei gespeichert werden. Das Benutzerfeld muss nicht dem Linux-Benutzer entsprechen, ermöglicht eine weitere, feinere Aufsplittung der Rechte, endet üblicherweise mit _u und findet in der Targeted-Richtlinie, auf die wir uns fokussieren werden, keine Anwendung, gehen auch nicht weiter ins Detail erstmal. Ähnlich sieht es fürs Rollenfeld aus. Das Rollenfeld ist dann auch für RBAC, für die rollenbasierte Zugriffskontrolle zuständig. Letztendlich kann man damit die Type Transitions noch weiter einschränken. Endet entsprechend mit _R. Findet nur Verwendung in der MLS-Richtlinie, das ist auch bei Targeted damit erstmal nicht relevant. Das letzte Feld, nachdem wir das dritte Feld vorhin schon entsprechend angerissen haben, kümmert sich um die Multilevel-Sicherheit, wird auch oftmals einfach ausgeblendet in der Targeted-Richtlinie. Damit kann man einen Bereich definieren, sprich man kann Dinge realisieren auf dem File-Server, dass ein gewisses Rechteniveau erhalten bleiben muss. Man denke beispielsweise an ein Krankenhaus, dass ein Arzt zum Beispiel vertrauliche Daten nicht an die Krankenschwester weitergeben darf, beziehungsweise die Rechte nur dahingehend verändern können darf, dass es beispielsweise Kollegen oder höher gestelltes Personal ist, aber eben nicht irgendwelche sensiblen Daten, die die Krankenschwester nicht sehen darf. Ist aber wirklich ein typisches File-Server-Thema. Ja, der Zugriff ist damit nicht nur im Standard, im Unterschied zum Standard-Linux-Rechte-Konzept auf den Rechten der Dateien und des Prozesses basiert, sondern es wird die Anwendungsfunktion als auch die Benutzerberechtigung involviert. Prozessketten werden über die Transitions entsprechend handgehabt und es wird auch nur, oder es ist nur möglich, was erlaubt ist. Damit ist die Rechteausweitung grundsätzlich einfach relativ streng eingeschränkt und ein Ausbruch aus dem Apache wird relativ unmöglich gemacht, hoffe ich zumindest in meiner Praxis. Ja, gut, der MLS-Richtlinie. Also man kann es so. Die MLS-Richtlinie habe ich jetzt hier dabei zwar, ist allerdings, denke ich, nicht weiter spannend an der Stelle, wenn man sie nicht zwingend braucht. Geht auch, oder andersrum, ganz wichtig ist bei der MLS-Richtlinie, ist, sie ist ausschließlich für Serverbetriebssysteme gedacht. Wenn man einen klassischen Desktop-Rechner hat, bringt sie einem an der Stelle keinen Mehrwert, beziehungsweise die Regeln sind auch unvollständig. Das heißt, man hat ja keinen Spaß damit. Ist eher so für den Business-Bereich spannend. Die entscheidende Richtlinie, um die wir uns jetzt kümmern, ist die Targeted-Richtlinie. Das bedeutet, die Prozesse sind standardmäßig uneingeschränkt. Targeted heißt dann damit, nur bestimmte Prozesse werden eingeschränkt, und zwar die, die in der Policy enthalten sind. Das ist beispielsweise ein Apache, das ist auch ein beliebtes Beispiel, oder ein Bind und so weiter. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ein Benutzer einen Prozess startet, beispielsweise irgendein selbstkompiliertes Programm, hat es mit SE Linux recht wenig zu tun. Es läuft einfach in unconfined T, beziehungsweise wenn ich einen Systemprozess starte, läuft der in unconfined Service T, sofern er nicht von der Richtlinie erfasst wird. Es wird natürlich immer mehr in der Targeted-Richtlinie erfasst. Das waren am Anfang irgendwie 20 Dienste, es ist dann über 100 auf aktuell, ich glaube, knapp 200 Dienste hochgegangen, aber da sind bei weitem nicht alle Dienste drin. Und durch diese Richtlinie ist dann eben die Type Transition beispielsweise beim Webserver gegeben. Die Konfigurationsdateien finden sich alle unter etc/se/linux. Da liegen dann ein paar Verzeichnisse, jeweils eins für die Richtlinie. Und welche Richtlinie eingesetzt wird und ob die Richtlinie durchgesetzt wird, steht dann in der etc/se/linux-config. Unterhalb der jeweiligen Richtlinie, also beispielsweise in etc/se/linux-targeted, liegen zum einen die Standardkontexte für die Dateien, da liegen die Module, da liegt auch die kompilierte Richtlinie, die Richtlinie wird kompiliert, ist nachher noch ein kleineres Beispiel dabei, da liegt auch das Mapping für Linux und SE-Linux-Benutzer, also sprich _U, und da sind auch die MLS- und MCS-Übersetzungen dabei. Man kann SE Linux auch beim Booten beeinflussen, ist dann hilfreich, wenn irgendwas schiefgegangen ist, beispielsweise beim Setzen von Kontexten oder wenn man sich die Richtlinie zerschossen hat, wenn man irgendwas selbst drehen wollte. Also einfach als Parameter entsprechend am Bootprompt anfügbar. Wichtig ist natürlich, wenn man SE Linux deaktiviert, werden neue Dateien ohne Kontext angelegt, sprich, die Dateien müssen im Nachhinein gelabelt werden, ansonsten haben sie einen Standardkontext, was dann üblicherweise zu Fehlern bzw. zu Zugriffsverweigerungen führt. Wichtig ist noch, wenn man natürlich Enforcing gleich 0 macht, wird die Richtlinie nicht durchgesetzt, aber man kann im Log sehen, welche Zugriffe verboten worden wären, führt aber nicht zwangsläufig zu den gleichen Fehlern damit, weil je nachdem, welche Rechte alle verboten sind, die Fehlermeldungen unter Umständen dann, wenn die Richtlinie durchgesetzt wird, gestückelt angezeigt werden oder gestückelt aufkommen. Es gibt bei sehr vielen Diensten zusätzliche Attribute, Flags und ähnliches an der Stelle in einer eigenen Mainpage. Das ist üblicherweise der Name des Dienstes, _ SE Linux, in dem Fall ist das jetzt ein Auszug aus main httpd SE Linux. Das gibt entsprechendes beispielsweise auch für Samba. Ja, wie eingangs erwähnt, -z, das kann man auch an alle möglichen Prozesse ranhängen. Initial wurden die einzelne Tools dazu gepatcht. Inzwischen ist das üblicherweise in den Standard eingeflossen bei den jeweiligen Projekten. Insofern, ja gut, Feind nimmt noch eine Sonderrolle ein mit minus Kontext, wenn man also nach einem Kontext suchen möchte. Zu den modifizierten Systemwerkzeugen gehört aber auch, dass beispielsweise der Kontext mitgenommen wird, wie zum Beispiel bei einem MV. Das verhält sich bei den normalen Linux-Rechten ja nicht anders. Wenn ich eine Datei verschiebe, habe ich deswegen plötzlich nicht mehr Rechte. Install setzt dann den Kontext basierend auf der Richtlinie und CP erbt dann den, oder wenn man eine Datei mit CP oder ein Verzeichnis mit CP kopiert, wird der Kontext vom Elternverzeichnis geerbt bzw. basierend auf der Richtlinie gesetzt. Gut, es gibt noch RestoreKondi, der dann periodisch Rechte bzw. Kontexte auf Dateien ändert. Implementiert wird das meiste einfach durch eine Library, libseLinux. Gleichzeitig mit libseLinux gibt es auch noch Kommandozeilenwerkzeuge, um einfach zu sehen, was denn bei seLinux selbst Sache ist. Man kann mit getEnforce sehen, ob das seLinux-Rechte-Konzept durchgesetzt wird oder nicht, oder ob es gar deaktiviert ist. Mit setEnforce kann man es zur Laufzeit beeinflussen. RebootSafe ist nur das, was in der Konfiguration steht, beziehungsweise natürlich der Bootprompt, der auch noch existiert. Mit MatchPassCon kann man den standardmäßigen Kontext sehen, das heißt, man hat einen Kontext auf einer Datei, deswegen ist aber noch nicht klar, was der Kontext denn laut Richtlinie wäre, also ob der richtig oder falsch ist. Ja, für Entwickler gibt es dann auch noch entsprechende Schnittstellen, beispielsweise in Python und in Ruby. Wenn man anschließend dieses ganze Zeug irgendwie mal benutzt, kommt man natürlich an den Punkt, dass man auch sehen muss, warum ist etwas und wie verändere ich etwas. Audit to allow und Audit to why. Audit to why erklärt, warum etwas verboten wurde auf Basis der Logs. Mit Audit to allow kann ich eine Regel erstellen, die das, was verboten wurde, erlaubt. Ob man das immer genau in der Form machen möchte, ist mal dahingestellt, aber man kann es zumindest tun. SEcon zeigt entsprechend noch Kontexte an und mit den SE-Module-Befehlen kann man die Module verwalten. Die gesamte Policy ist modular aufgebaut, das heißt, man kann ein eigenes Modul hinzufügen. Man kann aber auch Module rausnehmen, beispielsweise im Falle, dass man einen bestimmten Dienst doch nicht von der Richtlinie gesichert sehen möchte. Wenn ich von Meldungen spreche, die protokolliert werden, dann haben wir jetzt hier einfach zwei Beispiele. Die Nachrichten finden sich entweder in Warlog Messages bzw. im Journal. Wenn kein Audit Daemon läuft, wenn der Audit Daemon läuft, werden die in Warlog Audit Log abgelegt. Also dass man hier halt mehrere Zeilen sieht, oder die ersten vier Zeilen sind einfach eine Zeile im Log, die erklären, warum ein Zugriff von wo nach wo verboten wurde. Genau diese Meldungen, diese Log-Einträge entstehen letztendlich, wenn zum Beispiel ein Teil einen falschen Kontext hat, gehört zu den häufigen Dingen, man baut eine neue Festplatte ein, die ist nicht gelabelt. Wenn ein Prozess unter einem falschen Kontext läuft, sei es gewollt oder ungewollt, was natürlich auch immer noch sein kann, das ist ein Fehler in der Richtlinie oder es ist ein Zweig, der noch nie irgendwo durchlaufen wurde, kann halt auch ein Bug sein, kann aber natürlich auch ein Einbruchsversuch sein. In der Praxis habe ich das auch schon ein paar Mal gesehen dann, also den Einbruchsversuch, die Fehler natürlich auch, also die lässt sich nicht vermeiden. Audit to allow, letztendlich, wie schon vorher gesagt, schreibt eine oder zeigt eine Regel an, wie man den Zugriff erlauben kann. Aufruf wäre dann zum Beispiel einfach Audit to allow minus i und Audit to y liefert eine menschenlesbare Beschreibung. Weil voriges Beispiel ist nicht unbedingt lesbar. Also man gewöhnt sich mit der Zeit vielleicht dran, aber lesbar ist nicht unbedingt. Die typischen Meldungen, die man dann findet, ist sowas wie eine Meldung, die irgendwo File-T beinhaltet. Bedeutet letztendlich einfach, die Datei wurde angelegt, während kein SE Linux aktiv war. Ähnliches bei Default underscore T. Letztendlich ist das einfach ein Standardlabel, das gesetzt wird. Lässt sich an der Stelle lösen, indem man einfach entweder das Label der einzelnen Datei oder das Verzeichnis korrigiert. Meistens betrifft so eine Geschichte mit File underscore T deutlich mehr als eine Datei. Meistens eine ganze Festplatte, beispielsweise man hat ein Rettungssystem gebootet, hat vielleicht das ganze Betriebssystem einmal umkopiert und hat dabei vergessen zu berücksichtigen, dass es SE-Linux-File-Kontexte gibt. Nicht alle der Rettungssysteme berücksichtigen die Kontexte, insofern könnte es dann auch einfach mit einem touch/.autorelabel und einem Reboot gelöst sein. Das heißt, beim nächsten Booten werden alle Kontexte auf Basis der Richtlinie gesetzt. Wenn man nur einzelne Dateien neu labeln will, geht es mit Restore.com. Wenn man selber mal so einen Fehler auslösen möchte oder verstehen möchte, was so ein Szenario dafür sein könnte, kann man sich einfach zum Beispiel eine resolve.conf im Home-Verzeichnis anlegen. Die hat dann ein Label, das definitiv nicht dem entspricht, was die etc resolve.conf hat, verschiebt die Datei und schaut sich den Kontext an. Das ist irgendein User Home T und definitiv nicht der Kontext, den dann die Resolver-Bibliothek erwartet. Lösen tut man es anschließend wieder, indem man den Kontext zurücksetzt mit einem Restore-Con. Nicht jeder möchte die Logs dazu lesen oder auf die Fehler warten. Das heißt, man kann sich auch benachrichtigen lassen. Auf einem Desktop-System beispielsweise mit C-Troubleshoot, das ist ein Daemon, der die Audit-Meldungen durchgeht und dann zum Beispiel ein kleines Icon rechts oben anzeigt in der Menüleiste. Der kann allerdings auch auf einem Server beispielsweise E-Mails auslösen und in dieser Konfiguration oder in der Konfiguration von C-Troubleshoot ist üblicherweise dann auch hinterlegt, was man tun kann, um das Problem zu lösen. Das heißt, die gängigen Probleme, die auftreten, sind dort auch schon hinterlegt. Das heißt, wenn C-Troubleshoot zum Beispiel sieht, dass der Apache nicht auf eine Datenbank zugreifen kann, wird einer der Vorschläge dafür entsprechend sein, das SE-Linux-Boolean zu drehen. Grafisch sieht es dann ungefähr so aus. Die optische Gestaltung hängt natürlich ein bisschen vom Window-Manager ab. In dem Fall habe ich die etc resolve.conf geändert und Samba versucht sie zu lesen. Der beste Vorschlag an der Stelle ist, den Kontext zurücksetzen auf den richtigen. Nicht alle Vorschläge sind unbedingt gut. Einer der Vorschläge ist eben auch, dass Samba auf alle Dateien beispielsweise zugreifen darf. Weiß nicht, ob man das unbedingt möchte. Wenn man jetzt in dieser Situation ist, naja, irgendwas geht nicht, liegt wahrscheinlich an SE Linux, könnte man mal testweise NZ-Enforce 0 probieren. Spannenderweise, meistens geht es dann auch nicht, weil es nicht immer ein SE Linux Problem ist. Oft, aber nicht immer. Was auch typisch ist, es gibt in der Richtlinie sogenannte Don't Audit Regeln. Mit denen kann man Meldungen unterdrücken. Es gibt Software, die irgendwelche Zugriffe durchführt, die nicht sein durften, die man aber auch nicht explizit mit Meldungen protokollieren möchte. Und um diese Meldungen zu unterdrücken, gibt es diese Don't-Audit-Meldungen. Und seit Fedora 14 kann man die auch einfach anmachen, dass man die auch wirklich dann sieht. Beispielsweise, wenn der ein Samba-Server versucht, auf bestimmte Dateien zuzugreifen, auf die er von den Kontexten her keine Rechte hat, möchte ich das nicht unbedingt bei jedem Zugriff wissen, sondern das wird einfach gefiltert. Und falls ich sie doch brauche, mit SE-Module-DB und wer noch ganz alte Systeme im Einsatz hat, wie Red Hat Enterprise Linux 5, der kann mit weiteren SE-Module-Aufrufen die Meldungen aktivieren. Wenn ich einen Kontext händisch ändern möchte, kann ich das mit chcon machen. ähnlich wie bei CHAON rekursiv, einfach auf die Pfade. Wichtig ist natürlich, dass ich auch für ein vollständiges Relabeling alles labeln kann. RestoreCon, schon ein paar Mal in Beispielen aufgetaucht, einfach den Standardkontext widersetzen. Arbeit auf Verzeichnis- und Dateiebene. Das heißt, RestoreCon ist für große Datenmengen üblicherweise sehr langsam. Wenn es dann schneller gehen soll und wir von großen Datenmengen reden, würde sich Setfiles anbieten. Und Fixfiles ist letztendlich ein kleiner Wrapper, den man in Verbindung mit RPM ganz schick nutzen kann, um zum Beispiel alle Dateien in einem RPM-Paket wieder zurückzusetzen. SEManage ist eines der Tools, mit der man die Richtlinien anpassen kann. Da kommt nachher noch ein bisschen mehr. Und es gibt auch grafische Werkzeuge, die finden sich dann unter systemconfig SELinux. Genau. Wichtig sind noch Booleans, mit denen kann man Teile der Richtlinie an- und ausschalten. Das sind die Dinge, die einem als Admin oder als Benutzer im täglichen Leben auch das Leben leichter machen. Ich kann zum Beispiel sagen, dass der Apache auf eine Datenbank connecten darf oder dass der Apache zum Mail-Server connecten darf. Das sind natürlich Dinge, über die sich die Entwickler vorher Gedanken gemacht haben müssen, sonst existieren sie nicht. Das heißt, es gibt zwar um die 100 Booleans, aber die decken nicht jedes Szenario ab. Das ist jetzt einfach aus dem grafischen Teil ein paar Beispiele für die Booleans. Also man sieht hier gerade beim Apache, da gibt es recht viel, was man an- und ausmachen kann, ohne dass man die Richtlinie wirklich anpassen muss. Einfach verwalten. Die Richtlinie selbst, die gesamte Richtlinie ist modular, besteht aus einzelnen Komponenten, die sogenannten, also die Policy Packages sind, die dann im entsprechenden Verzeichnis liegen und in die Policy zusammengefasst werden mit den SE-Module-Befehlen. Welche Module geladen sind, SE-Module-L beispielsweise, oder um ein selbstgebautes Modul zu laden mit SE-Module-I. Ein eigenes Modul kann man beispielsweise auch mit Audit-to-Allow erzeugen und es anschließend beispielsweise laden. Wenn man das nicht an der Konsole machen möchte, grafisch entsprechend. So eine eigene Richtlinie schreiben. Viel tiefer werden wir aber in die Richtlinie nicht einsteigen. Letztendlich gibt es drei Dateien. Ich habe zum einen eine Type-Enforcement-Datei, wo genau diese Allow- oder Don't-Audit-Regeln drinstehen, von denen ich die ganze Zeit spreche. Die packt man da einfach auch wirklich mit dem Editor rein. In der File-Kontext-Datei steht drin, welche Dateien welchen Kontext bekommen, mit den regulären Ausdrücken, geht auch ohne die regulären Ausdrücke. Und in der Interface-Datei sind noch entsprechende Schnittstellen für andere Domains. Wenn ich irgendwas habe, was ich erlauben möchte, ohne dass ich da jetzt wirklich eine Richtlinie verschreiben möchte, habe aber eine Fehlermeldung im Log, eine AVC-Meldung, kann ich das mit Audit to Allow machen und kann da eben besagtes Pegasus Policy erstellen und das dann anschließend einlesen. SEManage ermöglicht es auch zum Beispiel, wenn man jetzt den Apache an einen anderen Port binden möchte, dass man keine eigene Richtlinie schreiben muss, sondern mit einem einzelnen Befehl, nämlich mit SEManage Port, zu sagen, der HTTP-Port und das Label für den Port gilt auch für Port 81 zum Beispiel. Standardmäßig befinden sich in HTTP-Port die Ports 80443, 8080 und 80443. Einen Kontext einfach nur setzen, ohne ein ganzes Modul dafür zu schreiben, mit SEManage-F-Kontext und dann auch wieder mit regulärem Ausdruck, wenn es zum Beispiel um ein Verzeichnis geht. Die Booleans auch nochmal in grafischer Übersicht. Letztendlich kann man die auch einfach per Mausklick editieren. Der Auditprozess letztendlich handhabt die Meldungen, die kommen, schreibt sie nach Warlog Messages bzw. Warlog Audit, Audit Log. Man kann auch eine vollständige Auditierung erzwingen, das ist unter Umständen in irgendwelchen Business-Umgebungen relevant. Da müsste man beim Booten noch einen Kernel-Parameter Audit 1 übergeben. Ja, wer Zertifizierungen toll findet, wenn man noch irgendwelche Auswertungen braucht, was funktioniert oder was wurde verboten, was wurde, was ist in einem Zeitraum passiert, geht es mit AU Report. Dem kann man entsprechende Parameter übergeben, um zum Beispiel auch sich alle verbotenen Elemente der Richtlinie seit einem bestimmten Zeitpunkt oder nur für einen bestimmten Prozess anzeigen zu lassen. Nicht immer hilft ein CAT, Warlog, Audit, Audit Log, Pipe, Audit to Allow wirklich weiter, weil wenn man eine ganze Bildschirmseite an Meldungen hat, die man erlauben könnte, naja, irgendwann hat man alles erlaubt. Man kann auch gezielt nach irgendwelchen Verstößen gegen die Richtlinie suchen, beispielsweise auf Basis der Uhrzeit oder auf Basis von einer Datei. Ja, war jetzt leider ein Haufen Informationen, bringt SED Linux aber so mit sich. Wir kratzen da immer noch relativ an der Oberfläche, weil wir ja wirklich nur einen Teil der Funktionalitäten angerissen haben. Zumindest mal, oder gebt dem Ganzen zumindest mal einen Versuch, falls ihr das nicht schon getan habt in der Vergangenheit. Und falls doch, wäre es mal vielleicht mal wieder Zeit für einen neuen Versuch. SED Linux entwickelt sich auch an der Stelle weiter. Es hilft wirklich, also gerade wenn man zum Beispiel einen Webserver oder irgendeinen Dienst im Internet betreibt, unterliegt man gewissen Risiken. Und ja, irgendwie so ein Homecloud, das fast jeder betreibt, gehört zu den Standarddingen, die zumindest ein recht hohes Risiko haben, einfach weil im Bereich von PHP und Apache doch häufig irgendwelche Schwachstellen auftauchen. Das heißt, im Zweifelsfall ist dann vielleicht ein Teil der OwnCloud kompromittiert, aber nicht der Rest des Systems. Ja, also noch weiterführende Ressourcen, entsprechend Dokumentation und Administration. Und jetzt bin ich gespannt, ob es noch Fragen gibt oder ob ich alle erschlagen habe. Oh, okay. Fangen ganz hinten einfach mal an. Noch, sorry. Ja, nee, bei dir, genau. AppArmor ist meines Erachtens einfacher gestrickt, ist aber auch nicht so fein granuliert. Und außer bei SUSE habe ich jetzt AppArmor in der Praxis nirgends irgendwo gesehen. Ubuntu? Okay, sorry, ich habe mit Ubuntu nicht so viel zu tun. Okay, aber Ubuntu hat doch auch die Möglichkeit für SED Linux nach meinem Wissensstand. Es gibt Policies zumindest. Ja. Dann war irgendwie zwei Reihen davor, glaube ich, noch als nächstes die Hand dann irgendwo. Ja.
Das Zusammenspiel zwischen den Discretionary und den Mandatory Rules ist noch nicht so ganz klar. Welche Datei mit normalen Unix-Permissions nur von Root ausführbar habe, kann ich das durch SE-Linux rückgängig machen, sodass der normale Benutzer etwas tun kann, was er laut Unix-Permissions nicht tun dürfte, oder geht das nicht? Das heißt, wer kommt zuerst?
Alles klar,
die Permissions
okay.
Oder SE-Linux? Ja.
Also die Frage ist letztendlich gewesen, wer kommt zuerst? Das Standard-Linux-Rechte-Konzept oder SE-Linux? Zuerst kommt das Linux-Standard-Rechte-Konzept, dann SE-Linux. Allerdings kann ich mit SE-Linux nicht die Rechte aufheben, auf die ein Benutzer vorher schon keine Rechte hatte. Das heißt, ich kann die Datei zwar passend labeln in einem Verzeichnis, aber wenn ich schon nicht in das Verzeichnis wechseln darf, weil mir die Linux-Rechte das nicht erlauben, kann ich mit SE-Linux viel dahinter versuchen. Dann war irgendwo weiter vorne noch.
Wenn ich auf die Idee komme, Backup zu machen,
ja.
Wie kriege ich die Spritzen?
Okay, Thema Backup, also zum einen, wenn man zum Beispiel Tau benutzt, das ist nicht so der Bringer dafür, man könnte zum Beispiel S-Tau verwenden. Alternative ist, ohne die zusätzlichen Attribute sichern und anschließend beim Restore Restore-Con ausführen. Setzt allerdings voraus, dass man dann die Disziplin hatte, die Kontexte nicht manuell zu setzen, sondern sie über die SE-Linux-Richtlinie mit SE-Manage zu setzen, sodass man sie hinterher dann auch einfach wiederherstellen kann. Die Spezialisten, die hergehen und setzen jeden Kontext einzeln, die haben dann hinterher ihren Spaß, wenn sie es vergessen mitzusichern. Die SE-Manage-Geschichten kann man übrigens auch dumpen und sichern. Das ist dann eine Plaintext-Datei, wo einfach drin steht, welcher reguläre Ausdruck und welche Dateien. Kann man damit auch wiederherstellen. Wir haben jetzt irgendwo vorne noch irgendwo weiter eingehabt und dann da und dann da. Ja, ja.
Diese Rechte Änderungen an SE-Linux, als was kann man die machen? Als Root dann? Oder?
Als Root sowieso. Letztendlich kann man also in der Targeted-Richtlinie als Root auf jeden Fall. Je weiter man die Richtlinie verfeinert, desto weiter kann man die dann einschränken. Es gibt ein System im Internet, auf dem hat man Root-Rechte, kann aber nichts tun. Also man kann die Rechte insoweit entziehen. Man kann aber auch die Rechte anderen Benutzern geben, dass die Kontexte verändern können. Also für die normalen Fälle läuft es wahrscheinlich auf in einer durchschnittlichen Umgebung wahrscheinlich erstmal auf Root hinaus, der die Kontexte anpassen würde.
Weiß man von Anwendungsfällen oder von Firmen oder Instituten, die MLS verwenden?
Gute Frage. Die Frage war letztendlich, ob es Firmen oder Institute gibt, die MLS verwenden. Ich gehe davon aus, im Red Hat-Umfeld dürfte es einige geben, weil Red Hat dieses Thema ein Stück weit forciert hat. Ich kenne allerdings niemanden konkret namentlich. Sorry. Aber können wir gerne im Nachgang schauen, ob sich dazu jemand findet. Irgendwo weiter hinten war noch. Ja, der Punkt war, Platte getauscht, man muss irgendwas labeln. Letztendlich ist es wichtig, dass die Kontexte gesetzt werden. Wenn man eine neue Platte einfach irgendwo an einem x-beliebigen Punkt einhängt, hat die das Label Default T und das war's. Letztendlich einmal ein Restore-Con